Am selben Abend gegen 9 Uhr, sie lag gerade in der Badewanne, rief Brian an und lud sie ein, mit ihm, Jerry Schwartz, Myra Sorvino, Stanley Tucci, einem berühmten amerikanischen Regisseur, einem berühmten britischen Autor und anderen Lichtgestalten essen zu gehen. Der berühmte Regisseur war gerade mit einem Film in Camden fertig geworden und Brian und Schwartz hatten es geschafft, ihn mit einer privaten Vorführung von Verbrechen und Strafe und Rock'n'Roll zu ködern. »Heute ist mein freier Abend«, sagte Denise. »Martin schickt dir seinen Fahrer«, sagte Brian. »Ich wäre dir dankbar, wenn du kommen würdest. Meine Ehe ist kaputt.« Sie zog ein schwarzes Kaschmirkleid an, aß eine Banane, um im Restaurant nicht so hungrig zu wirken, und ließ sich vom Fahrer des Regisseurs zum Taconelli's chauffieren, einer Ladenfront-Pizzeria in Kensington. Ein Dutzend berühmter und semi-berühmter Leute plus Brian und dem affenartigen, rundschultrigen Jerry Schwartz hatten 3 Tische im hinteren Teil des Lokals in Beschlag genommen. Denise küsste Brian auf den Mund und setzte sich zwischen ihn und den berühmten britischen Autor, der anscheinend genügend geistreiche Cricket- und Darts-Sprüche auf Lager hatte, um Myra Sorvino einen ganzen Abend lang zu unterhalten. Der berühmte Regisseur erzählte Denise, er habe ihre Rippchen mit Sauerkraut gegessen und sie köstlich gefunden, doch sie wechselte eiligst das Thema. Ihre Rolle war eindeutig die, Brians Begleiterin zu sein. Die Filmleute interessierten sich weder für ihn noch für sie. Wie zum Trost legte sie ihre Hand auf Brians Knie. »Raskolnikow mit Walkman, wie er Trent Reznor hört, während er die alte Dame erschlägt, das ist so perfekt«, sagte die am wenigsten berühmte Person am Tisch, eine junge Assistentin des Regisseurs, aufgeregt zu Jerry Schwartz. »Er hört die Nomadics«, korrigierte Schwartz sie mit erschütterndem Mangel an Herablassung. »Nicht die 9-Inch-Nails?« Schwartz senkte die Lider und schüttelte kaum merklich den Kopf. »Nomadics, 1980. Held in Trust.« Später mit unzureichender Befugnis von jener Person gecovert, deren Namen sie gerade genannt haben. »Jeder klaut von den Nomadics«, sagte Brian. »Sie haben am Kreuz der Bedeutungslosigkeit gelitten, nur damit andere ewigen Ruhm genießen können«, sagte Schwartz. »Welches ist Ihre beste Platte?« »Geben Sie mir Ihre Adresse, ich brenne Ihnen eine CD«, sagte Brian. »Die sind alle brillant«, sagte Schwartz, »jedenfalls bis zu Thoracine Sunrise.« Danach ist Tom Paquette ausgestiegen, aber die Band hat erst 2 Alben später gemerkt, dass sie tot war. Irgendjemand musste es ihnen verklickern. »Ich denke, ein Land, das in den Schulen die Lehre vom allmächtigen Schöpfer verbreitet«, sagte der berühmte britische Autor zu Myra Sorvino, »kann nichts dafür, wenn es glaubt, dass Baseball nicht auf Cricket zurückgeht.« Denise fiel ein, dass Stanley Tucci in ihrem Lieblingsrestaurantfilm Regie geführt und die Hauptrolle gespielt hatte. Munter fachsimpelte sie mit ihm drauf los, grollte der schönen Sorvino ein bisschen weniger und genoss, wenn nicht die Gesellschaft selbst, so doch immerhin die Tatsache, dass sie sich nicht von ihr einschüchtern ließ. Brian fuhr sie in seinem Volvo vom Taconelli's nach Hause. Sie fühlte sich befugt und attraktiv und spritzig und lebendig. Brian dagegen war wütend. »Eigentlich hätte Robin dabei sein sollen«, sagte er. »Nenn es ein Ultimatum. Immerhin hatte sie sich bereit erklärt, heute Abend mitessen zu gehen. Ich wollte, dass sie wenigstens einen Hauch, eine Spur von Interesse daran bekundet, was ich mit meinem Leben anstelle. Auch wenn mir klar war, dass sie sich wie eine Studentin kleiden würde, nur um mich in Verlegenheit zu bringen und Flagge zu zeigen. Dafür wollte ich dann den ganzen nächsten Samstag mit ihr im Projekt sein. Das war die Abmachung. Und dann beschließt sie, heute Morgen an einer Demo gegen die Todesstrafe teilzunehmen. Ich bin kein Fan der Todesstrafe, aber Kelly Withers ist nicht gerade mein Idealbild von einem Kerl, mit dem man für mehr Milde wirbt. Außerdem, versprochen ist versprochen. Ich sehe jedenfalls nicht ein, dass eine Kerze mehr auf dem Lichtermarsch einen so großen Unterschied machen soll. Ich habe gesagt, lass doch um meinetwillen mal eine Demo aus. Wie wär's, habe ich gesagt, ich stell dem Bürgerrechtsbund einen Scheck aus, die Höhe bestimmst du. Das war keine so gute Idee. Schecks ausstellen? Nein, gar nicht gut, sagte Denise. Hab ich gemerkt. Aber es sind Sätze gefallen, die man schwer wieder zurücknehmen kann. Und offen gestanden ist mein Bedürfnis, sie zurückzunehmen, auch nicht besonders groß. Man kann nie wissen, sagte Denise. Die Washington Avenue zwischen dem Fluss und der Broad Street war um 11 an einem Montagabend menschenleer. Zum ersten Mal in seinem Leben schien Brian wirklich enttäuscht worden zu sein und er konnte nicht aufhören, davon zu reden. »Weißt du noch, wie du gesagt hast, wenn ich nicht verheiratet wäre und du nicht meine Angestellte wärst?«
»Ja.«
»Gilt das noch?« »Komm doch auf ein Glas mit zu mir«, sagte Denise. Und so ergab es sich, dass Brian am nächsten Morgen um 9:30 in ihrem Bett lag und schlief, als es an ihrer Tür läutete. Sie hatte noch viel von dem Alkohol im Blut, der jenes Bild von Absonderlichkeit und moralischem Chaos, das ihr Leben mehr und mehr abzugeben schien, weiter vervollständigt hatte. Unter ihrer Benebelung spürte sie jedoch ein angenehmes Ich-Bin-Wehr-Prickeln, das ebenfalls von der letzten Nacht herrührte. Es war stärker als alles, was sie für Brian empfand. Es läutete wieder. Sie stand auf, zog sich einen kastanienbraunen Morgenrock über und schaute aus dem Fenster. Ihr Blick fiel auf Robin Passafaro. Brians Volvo parkte auf der anderen Straßenseite. Denise erwog einfach nicht aufzumachen, doch Robin hätte es kaum hier versucht, wenn sie nicht vorher schon beim Generator gewesen wäre. »Es ist Robin«, sagte sie. »Bleib du hier und sei still.« Im Morgenlicht hatte Brian noch den gleichen schnauzevoll Gesichtsausdruck wie am Abend zuvor. »Von mir aus kann sie ruhig wissen, dass ich hier bin.« »Toll. Von mir aus aber nicht.« »Tja, mein Auto steht gleich gegenüber. Ist mir schon klar.« Auch sie hatte von Robin seltsamerweise die Schnauze voll. Den ganzen Sommer über, während sie Brian betrogen hatte, war nie so viel Verachtung in ihr gewesen, wie sie jetzt, als sie die Treppe hinunterstieg, für seine Frau empfand. Dumme Robin, sture Robin, kreischende Robin, johlende Robin, stillose Robin, schimmerlose Robin. Doch siehe da, in dem Augenblick, wo sie die Tür öffnete, erkannte ihr Körper, was er wollte. Er wollte Brian auf der Straße und Robin in ihrem Bett. Robin klapperte mit den Zähnen, obwohl der Morgen nicht kalt war. »Kann ich reinkommen?« »Ich muss gleich zur Arbeit«, sagte Denise. 5 Minuten«, sagte Robin. Es schien ausgeschlossen, dass sie den pistaziengrünen Wagen auf der anderen Seite nicht bemerkt hatte. Denise ließ sie in den Flur und machte die Tür zu. »Meine Ehe ist kaputt«, sagte Robin. »Letzte Nacht ist er nicht mal mehr nach Hause gekommen.« »Das tut mir leid. Ich habe für meine Ehe gebetet, aber der Gedanke an dich bringt mich immer wieder auf Abwege. Ich knie in der Kirche nieder und schon denke ich an deinen Körper.« Angst befiel Denise. Sie fühlte sich nicht unbedingt schuldig. Die Eieruhr einer kränkelnden Ehe war abgelaufen. Im schlimmsten Fall hatte sie den Prozess beschleunigt. Aber es tat ihr leid, dass sie diesem Menschen Unrecht getan, dass sie sich mit ihm gemessen hatte. Sie ergriff Robins Hände und sagte, »Ich möchte dich sehen und mit dir sprechen. Ich finde das, was da passiert, ist auch nicht schön. Aber jetzt muss ich unbedingt zur Arbeit.« Im Wohnzimmer klingelte das Telefon. Robin biss sich auf die Lippen und nickte. »Gut. Treffen wir uns 2:00?«
»Gut.
Ich rufe dich vom Restaurant aus an.« Robin nickte erneut. Denise ließ sie hinaus, schloss die Tür und stieß für 5 Atemzüge Luft aus. »Denise, hier ist Gary. Ich weiß nicht, wo du bist, aber bitte ruf mich an, sobald du dies hörst. Es hat einen Unfall gegeben. Dad ist vom Schiff gefallen. 8 Etagen tief. Ich habe gerade mit Mom gesprochen.« Sie rannte zum Telefon und nahm ab. »Gary, ich hab's schon im Restaurant versucht.« »Lebt er?« »Eigentlich müsste er tot sein«, sagte Gary, »aber er lebt.« In Notfällen lief Gary zur Bestform auf. Die Eigenschaften, die sie noch am Tag zuvor zur Weißglut gebracht hatten, waren ihr jetzt ein Trost. Sie wollte, dass er alles wusste. Sie wollte, dass er, ob seiner Gelassenheit, selbst zufrieden klang. Offenbar haben sie ihn an die 2 Kilometer durch 15 Grad kaltes Wasser geschleppt, bevor das Schiff anhalten konnte, sagte Gary. Sie haben einen Hubschrauber gerufen, der ihn nach New Brunswick bringen soll, aber er hat sich nicht das Genick gebrochen. Sein Herz schlägt noch und er kann sprechen. Ein zäher alter Bursche, was? Gut möglich, dass er sich wieder völlig erholt. Wie geht's, Mom? Es setzt ihr zu, dass die Kreuzfahrt nicht weitergehen kann, bis der Hubschrauber kommt, dass sie anderen Leuten Umstände machen. Denise lachte erleichtert. Arme Mom, sie hatte sich so auf die Kreuzfahrt gefreut. Tja, ich fürchte, Ihre Kreuzfahrtzeiten mit Dad sind vorbei. Es läutete wieder an der Tür. Gleich darauf hämmerte jemand dagegen, hämmerte und trat. Gary, warte mal eine Sekunde. Was ist da los? Ich rufe dich gleich zurück. Es läutete so lange und laut, dass sich der Klingelton veränderte. Er klang jetzt flach, ein bisschen heiser fast. Sie öffnete einem zitternden Mund und hasserfüllten Augen die Tür. »Geh mir aus dem Weg«, sagte Robin. »Ich will keinen Zentimeter von dir berühren.« »Ich habe gestern Nacht einen ganz großen Fehler begangen. Geh mir aus dem Weg!« Denise trat zur Seite und Robin stürmte die Treppe hinauf. Denise setzte sich auf den einzigen Stuhl in ihrem Wohnzimmer, ihrer Büßerkammer, und hörte zu, wie oben geschrien wurde. Plötzlich wurde ihr bewusst, wie selten sich ihre Eltern, jenes andere verheiratete Paar in ihrem Leben, jene anderen beiden nicht zueinander passenden Menschen in ihrer Kindheit angeschrien hatten. Sie hatten stillgehalten und zugelassen, dass im Kopf ihrer Tochter ein Stellvertreterkrieg ausbrach. Wann immer sie mit Brian zusammen wäre, würde sie sich nach Robins Körper und ihrer Aufrichtigkeit und ihren guten Werken sehnen und sich von Brians kühler Blasiertheit abgestoßen fühlen. Und wann immer sie mit Robin zusammen wäre, würde sie sich nach Brians gutem Geschmack und der Übereinstimmung zwischen ihnen sehnen und wünschen, Robin würde endlich einmal bemerken, wie sensationell ihr schwarzer Kaschmir stand. »Ihr habt's leicht«, dachte sie. »Ihr seid zwei.« Die Schreierei hörte auf. Robin kam die Treppe heruntergerannt und lief ohne abzubremsen aus der Haustür. Brian folgte ihr ein paar Minuten später. Mit Robins Missbilligung hatte Denise gerechnet, damit konnte sie umgehen. Von Brian hingegen erhoffte sie sich irgendein verständnisvolles Wort. »Du bist gefeuert«, sagte er,